Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Der Predigttext für den heutigen Sonntag ist eine sehr alte Geschichte, die doch viele kennen werden. Ich werde sie uns jetzt lesen. Es geht um den Feldhauptmann Naaman. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher oder großer Mann vor seinem Herrn und wertgeachtet. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, aber aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel, die war im Dienst der Frau des Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Und der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Schekel Gold und 10 Feuerkleider und brachte den Brief dem König von Israel. Der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als aber Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan. So wird dein Fleisch wieder heil und du wirst wieder rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er solle selbst zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und seine Hand über die Stelle bewegen und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpa besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es dann nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und Naamans Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes samt seinem ganzen Gefolge, und als er hinkam, trat er vor ihm und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. Eine lange, schöne Geschichte, die uns zurückführt in das 9. Jahrhundert vor Christus. Eine Zeit, in der das Volk Gottes gespalten war in ein Südreich mit seiner Hauptstadt Jerusalem und ein Nordreich mit der Hauptstadt Samaria. Um dieses Nordreich Israel, wurde es damals genannt, dieses Nordreich Israel geht es in unserer Erzählung. Es ist die Zeit des Propheten Elisa und des Königs Joram, dem Sohn des großen, gottlosen Königs Ahab, den man vielleicht aus den Erzählungen als Gegenspieler des Elias kennt. Und wie heute gab es ständige Spannungen zwischen Israel und Syrien, das damals noch Aram hieß. Oft waren es nur kleine Raubzüge, die man gegeneinander unternahm, manchmal aber auch richtige Kriege, in denen sich die Könige mit ihren Heeren gegenüberstanden. Dann gab es aber auch Zeiten relativen Friedens. Es gab sogar mal eine Zeit, wo man ein Kampfbündnis schloss, weil sich im Osten die mächtigen Assyrer erhoben. Aber sobald die Assyrer wieder Ruhe gaben, war erneut die alte Konkurrenz unter Nachbarn und man führte wieder Kriege gegeneinander. Heilsgeschichtlich war es noch nicht die Zeit der Schriftpropheten, sondern der sogenannten Mantiker. Dieser Begriff Mantiker, den haben viele sicherlich noch nie gehört, aber so nennen die Theologen oder wir Theologen es halt, kommt vom griechischen Maino, im Passiv bedeutet das Rasen, Toben, wahnsinnig sein. Wir kennen das von Manie, ja, das heißt eigentlich auch Mania, Raserei, Verzückung. Diese Mantiker waren Männer wie Elia und Elisa, aber auch der Prophet Samuel gehört noch in diese Reihe. Das waren nicht wie die späteren Schriftpropheten Jesaja und Jeremia und diese Leute in erster Linie Prediger, die dann eine große Schrift hinterließen, sondern diese Leute hinterließen keine Schriften. Das war eine Mischung aus geistlichen Führern, Priestern, Propheten, Heilern. Die versammelten oft ganze Gruppen um sich. Und es kam eben vor, dass wenn der Geist Gottes über sie kam, dass sie dann in einer Trance waren. Und deshalb bezeichnete man sie Mantiker. Von den meisten dieser sogenannten Männer Gottes, wie die Bibel sie oft bezeichnet, wissen wir nichts. Ausführliche Berichte erhalten wir nur von Elia und seinem Nachfolger Elisa. Dass es solche Leute aber in größerer Zahl im Volk Gottes und auch in den Nachbarvölkern gab, das deutet die Bibel immer wieder an. Und sie macht dabei auch deutlich, dass auch bei denen nicht alles Gold war, was glänzte. Heute also eine Geschichte aus dem Leben des Mantikers Elisa. Und erlauben Sie mir noch eine Bemerkung vorneweg. Viele neigen ja dazu, solche Erzählungen aus dem Alten Testament als altorientalische Märchen anzusehen, die aus irgendeinem Grund in die Bibel hineingeraten sind. Manche sehen sich sogar genötigt, das so zu sehen, weil sie meinen, sie könnten nur dann intellektuell redlich bleiben, weil im Zeitalter von künstlicher Intelligenz könne man ja solche Geschichten nicht mehr als bare Münze nehmen. Wer so damit umgehen möchte, mag das tun. Aber man sollte bitte nicht behaupten, dass es eine Konsequenz intellektueller Redlichkeit wäre. Es sei denn, man ist überzeugter Atheist. Denn in dem Moment, in dem man die Option Gottes, also dass es Gott gibt und infolgedessen auch die Vorstellung, dass Gott sich eventuell offenbaren könnte, in dem Moment, wo man das nicht vollkommen ausschließt, kann man auch die gröbsten Überschreitungen der von Gott selbst eingesetzten Naturgesetze eben auch nicht mehr ausschließen. Täte man das, dann wäre man intellektuell nicht redlich. Die Frage ist also nicht, kann das wahr sein, was wir hier lesen, sondern eher, was können wir wohl aus dieser alten Erzählung, aus einer fremden Zeit und aus einer fremden Kultur für unseren Glauben heute lernen? Und deshalb möchte ich diese Erzählung doch noch mal ein bisschen auf uns wirken lassen. Da ist also ein hochrangiger Soldat des Königs von Damaskus namens Naaman. Er ist persönlich verantwortlich für so manchen Sieg der Aramäer. Das bezog sich offensichtlich sogar auf Überfälle auf Israel. Denn immerhin hatte ein jüdisches Mädchen aus einem Feldzug als Sklavin mitgebracht. Auffallend ist die Nebenbemerkung des Textes, dass ausrechnet Jahwe, der Herr, Gott, der Gott Israels den Aramäern durch Naaman Sieg gab. So steht es im Text. Das passt gar nicht dazu, dass manche diese Geschichte als eine simple nationalistische Volkserzählung abtun wollen. Denn ein Nationaldichter würde niemals den Nationalgott auf Seiten des Feindes verorten. Naaman hatte aufgrund seiner Erfolge hohes Ansehen gewonnen, obwohl er einen schweren Makel hatte. Er litt an einer unheilbaren Hautkrankheit. Es war nicht Lepra, die gab es damals noch nicht, aber möglicherweise hatte er eine besonders schwere Form der Schuppenflechte oder eine unbekannte Hautkrankheit. Er war wohl noch handlungsfähig, aber er litt darunter. Vielleicht war die Krankheit fortschreitend, bereitete körperliche Schmerzen oder elenden Juckreiz. Vielleicht, und das Schlimmste oder sogar ziemlich sicher, entstellte sie ihn. Dieser Naaman, der im Feld als Soldat vermutlich sehr gewalttätig war, muss zu Hause irgendwie ein liebenswerter Mann gewesen sein. Oft geben ja bereits biblische Namen geheimnisvolles Zeugnis vom Wesen eines Menschen. Naaman ist ein gewöhnlicher syrischer Name, aber auf Hebräisch bedeutet es so etwas wie freundlich. Was wir jedenfalls erfahren, ist, dass das entführte jüdische Sklavenmädchen sich um diesen Mann sorgt, um ihren Herrn sorgt. Und das wäre eher unwahrscheinlich, wenn er ein brutaler Sklavenhalter war. Und wenn zwischen den beiden nicht ein Vertrauensverhältnis gewesen wäre, warum sollte dieser Naaman den Rat dieses Mädchens so hoch schätzen, dass er sie, ein jüdisches Sklavenmädchen, sogar als Ratgeberin vor dem König zitiert? Diese Begebenheit muss in einer dieser Zeiten stattgefunden haben, in der die beiden Königreiche Aram und Israel nicht in offener Konfrontation waren. Daher kann der Aramäerkönig seinen Feldherrn nach Israel schicken, wo er hofft, Hilfe zu finden. Dazu schreibt er einen Empfehlungsbrief. Und jetzt passiert etwas, was man heutzutage wohl ein interkulturelles Missverständnis nennen würde. Für den allgewaltigen syrischen König ist klar, dass alle Mantiker im Lande, alle Heiler, Wahrsager, Propheten, sogenannte Hofpropheten sind, also dem König untertan. Und so schreibt er an seinen israelischen Kollegen: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Er meint natürlich nicht, dass der König das selber tut, dass er persönlich die Heilung vornimmt. Er weiß ja von diesem Propheten, der da in Israel ist. Sondern er meint, dass einer dieser untertänigen Propheten dann auf Befehl des Königs das tut. Was er sich gar nicht vorstellen kann, ist, dass so ein israelitischer Prophet, ein Mann Gottes wie Elisa, sich einzig und allein Gott unterordnet und nie seinem König. Und was der König von Aram auch nicht denken konnte, insofern ein interkulturelles Missverständnis, ist, dass der israelische König Joram das auch gar nicht anders kannte. Die wussten, dass ihre Jahwe-Propheten nicht auf sie hörten, sondern allein auf Jahwe. Und deshalb unkontrollierbar waren. Und Joram, der nun wiederum nicht verstand, was der syrische König meinte, kann das Ganze deswegen nur falsch verstehen und als eine Provokation. Jetzt war der Elisa offensichtlich gut informiert, was am Hofe so vor sich ging, und lässt dem jüdischen König schnell sagen: Okay, lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. Elisa möchte, dass dieser hohe Repräsentant des konkurrierenden Königreichs durch eine Heilung erkennen soll, dass der Gott Israels, das Jahwe, alles in der Hand hat. Dass er es ist, der allein über Wohl und Wehe, Gesundheit oder Leiden verfügt. Dieser Erkenntnis soll die Heilungstat dienen. Jetzt kommt Naaman zum Haus des Propheten und muss zu seinem Erstaunen erfahren, dass dieser Prophet ihn völlig respektlos behandelt. Er bittet ihn nicht herein, er kommt nicht einmal zu ihm heraus. Er schickt nur einen Diener und lässt ihm eine Anweisung überbringen, die in den Augen des Naamans sinnlos und lächerlich sein muss. Anstatt ein ordentliches Heilungsritual durchzuführen, möglicherweise unter Anrufung von Mächten, Benutzung von heiligen Gegenständen mit Feuer und Rauch, eventuell Tieropfer, wie es von den Mantikern in Syrien kannte, sollte er sich einfach nur waschen. Und das 7-mal und dann auch noch im Jordan. Dass dieser Fluss Israels im Vergleich zu den schönen Flüssen Syriens, das wäre für Naaman eher eine Verunreinigung als eine Reinigung, und er ist erbost und beleidigt. Wer die Bibel kennt, erinnert sich vielleicht bei dieser Stelle, bei dieser Behandlung des Naaman, daran, wie Jesus einst eine Ausländerin behandelte, also auch eine Person, die nicht zum Volk Gottes gehörte, aber Hilfe bei Gott oder bei Jesus suchte. Ganz wie in dieser Erzählung Elisa behandelte Jesus diese Frau erst auch einmal auch nicht herzlich. Er lässt sie fast links liegen, bevor er ihr dann doch hilft. Lesen wir in Markus 7 und Matthäus 15. Jesus und Elisa signalisieren beide, wer nicht zu Gott gehört, aber dennoch meint, er könne so einfach zu ihm kommen, der muss erst einmal erkennen, dass da ein großer Abstand ist. Aber auch jetzt sehen wir wieder, dass Naaman irgendwie ein freundlicher Mensch gewesen sein muss. Seine Untergebenen lieben ihn. Erneut setzen sich Untergebene für sein Schicksal ein. Sie hassen ihn nicht. Er ist ihnen nicht egal, im Gegenteil. Sie reden ihn sogar mit Abba, Vater, an. Und es gelingt ihnen, ihn zu überzeugen, es doch wenigstens zu versuchen. Der Jordan ist Luftlinie etwa 30 Kilometer von Samaria entfernt. Und in der Regel überquerte man ihn ohnehin, wenn man zurück nach Damaskus reisen wollte. Trotzdem erforderte es jetzt viel Demut von Naaman, sich vor allen Leuten auf diese Sache einzulassen. Aber er kommt an den Fluss, steigt hinein, taucht 7-mal unter und erlebt das Wunder. Und anstatt jetzt weiter in die Heimat zu ziehen, nimmt er die Mühe auf sich und zieht wieder bergauf, zurück in Richtung Samaria. Vor lauter Dankbarkeit vergisst er sowohl die Kränkung als auch den Aufwand des erneuten Zugs ins Bergland, denn er muss dem Propheten danken und dabei auch ein Bekenntnis loswerden. Nämlich genau das, was der Prophet bezweckte. Naaman spricht: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. Und wieder fühlt man sich als Bibelkenner so ein bisschen an eine Geschichte Jesu erinnert, als er einmal 10 Aussätzige heilte. Wird uns in Lukas 17 erzählt. Unter ihnen war auch ein Ausländer, ein Samariter. Alle 10 spürten damals, nachdem sie weggegangen waren, dass sie, während sie ging, gesund wurden. Aber nur einer kehrte zurück, um zu danken. Das war dieser Ausländer, der Samariter. Er machte es Naaman gleich. Unsere Ausgangsfrage war: Was können wir heute wohl noch aus so einer uralten Geschichte aus fremder Zeit und fremder Kultur für unseren Glauben lernen? Zunächst mal, ich denke, wir haben gemerkt, es ist derselbe Gott im Alten Testament wie im Neuen Testament. Wir erkennen die gleichen Spuren. Und deshalb gibt es kein alttestamentsloses Christentum. So ein Christentum kann nicht funktionieren. Wenn das Neue Testament der Schlüssel ist für das Verständnis des Alten Testaments, dann ist das Alte Testament doch das Schloss. Und Schlüssel und Schloss zusammen öffnen uns die Tür zu Gott. Aber inhaltlich möchte ich 3 Punkte aus der Geschichte uns mitgeben. Erstens, der Mensch braucht Heilung. Krankheiten, Probleme, Bedrohungen sind typisch für unser Leben. Kein Menschenleben bleibt davon unberührt. Das ist die Grundbedingung, unter der wir leben. Und immer wenn wir meinen, wir hätten die Dinge im Griff, wir hätten die Kontrolle, dann wird uns doch wieder bewusst, wie halt und hilflos wir letztlich durch den Strom des Lebens treiben. Aber die Erzählung von Naaman zeigt uns wieder mal sehr deutlich, dass Gott uns nicht einfach in die Welt hineinwirft und uns dann alleine lässt, sondern er sieht unsere Lage und er will, dass wir sie zusammen mit ihm bewältigen. Deshalb berichtet die Bibel von Wunderheilungen oder der Hilfe Gottes in großer Not. Es geht nie allein um die erfahrene Abhilfe als solche. Es geht immer darum, dass Menschen erkennen, dass Gott sie sieht und ihnen anbietet, dass sie sich ihm anvertrauen und unterordnen und Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Deshalb sprach Elisa: Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. Und als die Heilung eingetreten war, hatte Naaman das klare Bekenntnis: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. Es gibt hier im Raum wohl kaum jemanden, der nicht schon mal Gottes Hilfe erbeten hat. Und es gibt wohl auch kaum jemanden hier, der nicht auch schon erlebt hat, dass neue Kraft kam, dass Umstände eintraten, die es ermöglichten, eine Sache zu überstehen, dass Schwierigkeiten bewältigt und Krankheiten geheilt wurde. Die Frage des Naamans an uns ist: Haben wir danach die Sache schnell vergessen? Oder hat uns das wie ihn zu einer Umkehr bewegt, zu Gott in seine Nähe, und hat es uns in seinen Dienst geführt? Zweitens, Naaman erkennt, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. Ihm wird schlagartig klar, dass es keinen anderen Gott geben kann. Dass es eben nicht so ist, wie die Mehrheit damals glaubte, dass jedes Volk, möglicherweise jeder Berg, jeder Baum seinen eigenen Gott hat. Atheismus war damals noch nicht so verbreitet, aber der Relativismus schon. Denn wenn es so viele Mächte und Kräfte gibt, dann ist ein einzelner Gott etwas unter ferner Liefen. Dann konnte man diesen Gott auch wieder vergessen. Zumindest zeitweise, wenn man zum Beispiel woanders unterwegs war oder wenn man mit einer Sache zu tun hatte, in der man diesem Gott keine Zuständigkeit zuschrieb. Das ist ein relativierender Umgang mit Gott. Dann ist Gott nur noch relativ wichtig. Und das kennen wir doch nur zu gut. Was ist nicht alles wichtig, ja wichtiger in unserem Leben, als Gott die Ehre zu geben, zum Beispiel im Gottesdienst, oder als Gott zu fragen, Gott anzubeten, sein Wort auf uns wirken zu lassen. Wir sind ja nicht gegen diese Dinge. Alles gute Sachen. Aber sie sind eben nicht immer so relevant. So viele andere Dinge sind so oft so viel wichtiger. Das ist dieser relativierende Umgang mit Gott. Wir haben noch nicht verstanden, was Naaman verstanden hat, dass es keinen anderen Gott gibt und dass daher nichts das Recht hat, an seine Stelle zu treten, weil es nichts, absolut nichts in unserem Leben gibt, in dem sein Segen, seine Hilfe, sein Rat, seine Führung nicht entscheidend wäre. Nichts. Es gibt nur diesen einen Gott, in ihm leben, weben und sind wir, sagt Paulus einmal. Und daher hat eine Gottesbegegnung, wie sie Naaman mit seiner Heilung erlebt hatte, nur dann eine Bedeutung, wenn wir begreifen, dass wir unser Verhältnis zu Gott nicht relativieren dürfen. Als ich gestern Abend war gestern ziemlich weit weg, hatte da einen Workshop und kam spät abends wieder. Und als ich da meine E-Mail öffnete, erfuhr ich, dass ein Kollege von mir, ein Professor aus Liebenzell, völlig überraschend diese Woche verstorben ist. Wusste nichts davon. Wissen Sie, das sind so diese Momente, und jeder hat das schon oft erlebt, wo Sie merken, ein relativierender Umgang mit Gott, dass Gott nicht so wichtig ist in unserem Leben, dass sich andere Dinge vor Gott stellen und vor die Frage nach Gott. Das ist immer etwas, was aufkommt, wenn man den Eindruck hat, Gott ist weit weg. Aber wir sind alle nur ein Handbreit weit weg von Gott. Nicht nur unsere älteren Geschwister, die merken, dass ihr Leben zu Ende geht, sondern auch die Jungen, jeder von uns, ist nur ein Handbreit weit weg. Und deshalb ist es nicht gut, einen relativierenden Umgang gegenüber Gott zu haben. Drittens, wenn wir Naaman insgesamt betrachten, einen Heiden, einen Soldaten, der trotzdem irgendwie ein guter Mensch war, der offen für Gott war, dann muss man fast schon an anderen Heiden und Soldaten denken. Wir haben eben in der Schriftlesung von einem gehört. Wir hören von einem ganz ausführlich in der Apostelgeschichte 10, den Hauptmann Cornelius. Auch der hatte eine Gottesbegegnung. Das geschah damals nicht über eine Heilung bei ihm, sondern der verblüffte Petrus wurde einfach zu ihm nach Hause geschickt, sollte ihm von Jesus erzählen, und dann empfängt dieser Cornelius und seine Leute als die allerersten Heiden den Heiligen Geist, so wie die Jünger. Dass er dadurch erkannte damals die Urgemeinde, dass das Evangelium auch den Heiden gilt. Und so ist es letztlich bis ins Ruhrgebiet gekommen, bis zu uns. Wie Naaman war dieser Cornelius ein Heide, ein Soldat und ein guter Mensch, der offen für Gott war. Was hat offen für Gott mit gut zu tun? Menschen, die offen für Gott sind, leben in dem Bewusstsein, dass sie, selbst wenn sie Gott weder sehen noch kennen, doch ihm gegenüber verantwortlich sind. Petrus drückte das ja damals so aus, dass er sagte, jetzt erfahre ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Weil die beiden Soldaten und Heiden, Naaman und Cornelius, ihr Leben in Verantwortung vor Gott führten, verhielten sie sich auch gegenüber ihren Nächsten, Angehörigen und Untergebenen mit Anstand. Die Bibel beschreibt hier so eine ein Menschentypus, der auf die Begegnung mit Gott vorbereitet ist. Das sind Menschen, die sich nicht selbst genug sind, sondern die spüren, dass sie sich ihr Leben weder selbst gegeben haben, noch ihr Leben selbst erhalten können und dass sie dafür gemacht sind, mit ihrem Schöpfer in Beziehung zu treten. Sie haben eine Lebenshaltung, die Gott sucht. Und das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, wer sucht, der wird finden. Das Entscheidende an diesem letzten Punkt ist, dass diese Lebenshaltung, die Gott sucht, nicht nur Heiden zu Gott führt, sondern auch die Haltung ist, die uns Christen bei Gott hält, die uns bei Jesus hält. Liebe Gemeinde, das ist eine alte Erzählung, die uns Aktuelles zu sagen hat. Denn der dahinter steckt, der Geist Gottes, ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.